Hello World zu Still Thinking About. Heute haben wir jetzt eine Folge da, die ausnahmsweise mal einen Bildungscharakter hat. Hoffe ich zumindest, weil im Normalfall versuche ich immer so eine Mischung aus Entertainment und Mehrwert zu bieten. Aber heute mein Gast hat wirklich ein Thema mitgebracht, das, glaube ich, jeden, der irgendwie mit sich Videospielen beschäftigt in Deutschland und mehr als nur das reine Spielen interessiert, auch damit schon mal konfrontiert wurde. Was damit auf sich hat, werden wir gleich erfahren, aber ich will sie erstmal vorstellen. Und zwar Lena Fischer von Werk 1. Hallo Lena.
Hi, ich freue mich, mit dir reden zu können.
Ich freue mich auch, und zwar, weil unser Thema heute, unser erstes Thema, ist der Entwicklerstandort Deutschland. Und wenn wir überhaupt erstmal in die Thematik reingehen, was es damit auf sich hat und die ganzen Fragen, die da herumschwirren, müssen wir erstmal eigentlich die Frage klären, warum genau du ausgewählt wurdest vor allem. Und das wurde bewusst gemacht, weil Werk 1 hat damit auch vieles zu tun sogar. Und könntest du unseren Zuhörern erklären, was Werk 1 überhaupt ist?
Klar, also das Werk 1 sitzt in München und wir sind quasi ein Start-up-Hub. Bei uns sind viele Startups, die im digitalen Bereich unterwegs sind mit ihren Büros oder als Coworker dort. Und wir insbesondere sind das Branchenprogramm, das Werk 1 zur Computerspielbranche. Und das Ganze läuft unter der Marke Games Bavaria. Und wir kümmern uns um die Strukturförderung der bayerischen Gamesbranche. Strukturförderung ist so ein vager Begriff. Was heißt das eigentlich? Wir richten Events aus, unterstützen aber auch Entwickler, wenn sie was Eigenes auf die Beine stellen wollen, wie Meetup-Reihen, Talk-Reihen etc. Wir sind auf Messen, also normalerweise sind wir auch mit einem großen Stand im B2B-Bereich auf der Gamescom, richten aber auch Empfänge auf anderen Messen aus, bieten Netzwerk- und Weiterbildungsveranstaltungen an. Also im Prinzip alles, was, sagen wir mal, nicht direkte finanzielle Förderung von Games-Projekten ist, machen wir. Und wir sind vom Bayerischen Digitalministerium gefördert und die ganze finanzielle Seite, also die finanzielle Förderung von Games-Projekten innerhalb von Bayern, übernimmt unser Partner, der FFF Bayern.
Du hast ja vor Werk 1 bei FFF gearbeitet und das steht nicht für Final Fantasy Fans, auch wenn ich das als großer Fan sagen muss. Nein, es steht natürlich für etwas anderes, das ja auch eigentlich mit Werk 1 zusammenhängt, weil du hast ja schon erklärt, sie übernehmen die andere Hälfte. Aber könntest du uns auch noch gleich auch noch erklären, was FFF ist? Und ja, wir müssen, glaube ich, erzählen, dass wir kein F zu viel sagen.
Genau. Der FFF Bayern ist der Film Fernseh vor Bayern. Und obwohl der Name es tatsächlich nicht verrät, ist dort auch die Bayerische Gamesförderung angeknüpft. Das heißt, ein bisschen mehr als 2 Millionen Euro pro Jahr stehen zur Verfügung, um die Projekte von bayerischen Entwicklern zu unterstützen. Das heißt, angefangen bei einer ersten Idee mit der Konzeptförderung, über die Prototypenförderung bis hin zur Produktionsförderung, wo am Ende dann das fertige Spiel dabei rauskommt. Und auch wenn ich jetzt die ganze Zeit da sage, entschuldige, ich wollte nur ganz kurz sagen, dass auch wenn ich jetzt hier immer von Bayern rede, das Ganze lässt sich im Prinzip auf fast alle anderen Bundesländer übertragen. Denn in den meisten Bundesländern gibt es eben auch Medienfördereinrichtungen und eben auch Strukturförderorganisationen.
Mein etwas stupider, dummer Humor muss fragen, habt ihr euch so ungefähr aufgeteilt in Units? Also zum Beispiel das in Berlin heißt dann irgendwie Werk 4 oder?
Nee, gar nicht. Also das Werk 1 heißt tatsächlich Werk 1, weil es auf dem ehemaligen Funny-Gelände entstanden ist. Also die
was ist das Funny?
Kartoffeln, Funny. Die Funny-Werke, genau. Ach so. Die waren früher dort und das war damals das Werk 1. Und bei uns in diesem ganzen Areal sind die Gebäude durchnummeriert in Werk 1, Werk 2, Werk 3, Werk 4 und so weiter. Und wir heißen nur deswegen so. Und die anderen Förderinstitutionen heißen dann halt auch alle irgendwas, was mit Medien oder Hamburg oder Berlin oder das hat immer irgendwie so ein bisschen so der Name drin ist und des Bundeslands und der Bezug zu den Medien oder zu den Games. Also wir treten ja in der Öffentlichkeit auch hauptsächlich unter unserer Marke auf Games Bavaria und nicht über unsere GmbH, bei der wir sind, eben die Werk 1 von Bayern GmbH.
Du hast ja auch schon erwähnt mit den 2 Millionen Euro, die für bayerische Prototypenentwicklung und Spiele für die Förderung dastehen. Da können wir auch gleich ins Thema einsteigen. Und zwar die Games-Förderung, die letztes Jahr beschlossen wurde mit 50 Millionen Euro. Und ich würde erst mal fragen, weil die wurde ja auch gesetzlich beschlossen, also von dem, was war es nochmal, das Ministerium für Digital, Kultur oder wie ist nochmal, ich habe das da.
Förderung ist vom BMVI, also der Andreas Scheuer.
Das ist eine Frage, die ich hatte und das ist eine Frage, die ich hatte und zwar, die ich bis heute nicht verstanden habe. Und zwar, wenn es zum Thema Games und Politik geht, ist ja Dorothee Bär dafür verantwortlich. Aber warum ist das Verkehrsministerium da involviert? Also da ist wirklich, das ist jetzt nicht irgendwie sarkastisch gemeint, sondern wirklich, ich weiß es nicht. Warum ist da das Verkehrsministerium drin?
Ist auf jeden Fall auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber das Verkehrsministerium macht einfach noch viel mehr als den reinen Verkehr, sondern ist eben auch für Infrastruktur zuständig und damit auch für digitale Infrastruktur. Und in diesem ganzen digitalen Bereich gliedert sich dann letztendlich auch das Games-Thema ein.
Und da ist ja auch das gewesen, weil wir nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen, und zwar die Förderung letztes Jahr mit 50 Millionen Euro beschlossen. Und die ist ja Ende August ungefähr gekommen, also wurde sie beschlossen so zur Gamescom-Zeit. Was sind jetzt bisher eigentlich die Auswirkungen davon? Also wurde schon irgendwas ausgeschüttet, wurde es erneuert, erweitert? Was sind so die Entwicklungen, die daraus bisher entstanden sind, wenn du dazu etwas sagen kannst?
Das Ganze hat erstmal mit der De Minimis-Förderung begonnen. Das ist ein ganz komisches und schwieriges Wort, was eigentlich nur heißt, man darf maximal 200.000 Euro an Fördergeldern beantragen. Da hängen noch ein paar andere Sachen dran, aber die Basislinie ist maximal 200.000 Euro. Und das ist natürlich eine große Einschränkung, weil mit 200.000 Euro kann man selbst kleine Projekte nicht sehr gut fördern und entwickeln. Aber viele der Förderungen und auch beim FFF war das früher so, sind durch diese De Minimis-Regelung beschränkt, die eben dafür da ist, um zu sagen, dass der Staat nicht durch die Förderung den Wettbewerb verzehren soll und zu sehr in die Wirtschaft eingreifen. Aber es gibt zum Glück eine Ausnahme, und zwar ist es diese Exception culturelle, also die kulturelle Ausnahme, die auch für den Film gilt. Und wenn die EU sagt, ja, das ist ein kulturell bedeutsames und wichtiges Förderprogramm, dann gilt diese De Minimis-Regelung nicht. Und was bisher gefördert wurde auf Bundesebene, waren eben Projekte, die nur maximal 200.000 Euro Fördersumme beantragen durften. Das waren aber, glaube ich, knapp über 200, also doch wirklich eine große Menge. Und es wurden um die 30 Millionen Euro ausgeschüttet dafür schon. Und jetzt stehen halt eben 50 Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung. Und die ersten Projekte wurden auch schon angekündigt, die Förderung erhalten haben. Mit dabei ist zum Beispiel auch ein Münchner Studio, Mimimi.
Mimimi Production hat ja unter anderem Shadowrun gemacht und Shadow Tactics und wie hieß es vor kurzem? Desperados haben sie auch. Desperados 3.
Genau.
Also die ist schon ein etwas etablierteres Studio.
Genau, also die gehören auf jeden Fall zu den etablierteren und zu den größeren Studios in Bayern und auch in Deutschland, wobei man größer hier auf jeden Fall immer noch in Relation setzen muss. Das heißt dann halt zwischen 30 und 50 Mitarbeitern, das ist die Größe eines größeren Studios hier bei uns. Also die Firmen, die halt mehrere hundert Mitarbeiter haben, davon gibt es auch welche. Also 700 Mitarbeiter zum Beispiel bei Ubisoft, die ja auch mit mehreren Standorten vertreten sind, haben wir auch auf jeden Fall. Aber tendenziell ist Deutschland eher ein Entwicklerstandort der kleineren. Aber das soll natürlich jetzt diese Bundesförderung auch versuchen zu verändern. Das darfst du dann gleich rausschneiden. Sorry. Mein
Mach
Riesenschlag.
ihn nun.
Aber die Bundesförderung hat natürlich auch zum Ziel, das zu verändern und die Studios dabei zu unterstützen, größer zu werden, zu wachsen und auch einfach nachhaltig und langfristig bestehen zu können. Und zum anderen aber auch, dass internationale Studios sich entweder neu in Deutschland gründen oder eben hier eine Niederlassung gründen.
Und ich würde da kurz einen Schritt zurückgehen, weil der meintest, so vor der Förderung gab es ja nur 200.000, die beantragt werden konnten für ein Projekt. Und 50 Millionen, die ist ja, sind ja nicht pro Projekt, sondern für alle, die gefördert werden sollen. Und jetzt einfach gefragt, würdest du sagen, 50 Millionen sind genug?
Man muss irgendwo anfangen. Ich finde die Frage ist einerseits super berechtigt und zum anderen ist es aber auch immer so ein bisschen schwierig. Man muss ja auch sehen, wir haben ungefähr 620 Studios in Deutschland, also Entwickler und Publisher. Und dann ist immer so die Frage, an welchen Projekten arbeiten die, wie viel Geld brauchen die dafür, wie wahrscheinlich ist das, dass damit auch tatsächlich ein Umsatz generiert wird. Für wen passt tatsächlich diese Bundesförderung? Für wen ist vielleicht tatsächlich eher die Regionalförderung noch interessant? Das ist nämlich ja auch ein ganz wichtiger Punkt, dass die sich ergänzen können und sollen. Und deswegen kann man, finde ich, nicht einfach nur sagen, 50 Millionen Euro, das kann relativ schnell weggehen. Es ist ja auch dieses Windhundprinzip. Wer zuerst seinen Antrag stellt und bewilligt wird, der bekommt das Geld. Da kann man natürlich enorm Pech haben und das ganze Geld ist schon weg, wenn man seinen Antrag stellt. Aber es gibt natürlich auch immer noch die Regionalförderung. Und ich glaube, das darf man nicht vergessen, dass man da meistens 2, 3, 4 Mal im Jahr einfach fixe Zeitpunkte hat, wo man seinen Förderantrag stellen kann und da ja auch nochmal Unterstützung bekommt. Das ist allerdings nicht so relevant für die Projekte, die wirklich eine großvolumige Förderung wollen. Denn da sind meistens die Grenzen ein bisschen niedriger. Also beim FFF Bayern zum Beispiel kann man maximal 500.000 Euro für eine Produktionsförderung beantragen. Und das ist natürlich im Vergleich zu den Summen, die bei der Bundesförderung möglich sind, ein großer Unterschied. Aber nichtsdestotrotz werden damit natürlich dann auch nochmal andere Projekte abgeholt, die vielleicht insgesamt kleinere Herstellungskosten haben, die Prototypenförderung wollen, die Konzeptförderung wollen, die sich vielleicht auch einfach erst gerade ganz frisch gegründet haben. Für die sind dann auf jeden Fall immer noch die Regionalförderungen interessant, aber natürlich auch für die Studios, die sich bei der Bundesförderung bewerben und dann das kumulieren wollen, die Regionalförderung und die Bundesförderung. Aber das ist ein Thema, über das sollten wir gerade nicht sprechen, weil da muss auch ganz viel geklärt werden in diesen Kumulierungsfragen, weil natürlich jedes Bundesland hat da seine eigenen Förderrichtlinien. Und da muss man jetzt einfach mal in den nächsten Monaten gucken, wie gut sich das ergänzen lässt.
Gut, dass du es ansprichst, also der Kontext in anderen Bundesländern, weil ich dazu gleich etwas fragen will. Aber wenn du sagst, wir sollen das Thema kurz abschließen mit der Förderung, und zwar, falls ihr euch für Videospielentwicklung interessiert, Jason Schreier hat vor ein paar Jahren das Buch rausgebracht, Blood, Sweat and Pixels, und da hat er, das geht eben um die Videospielentwicklung von kleineren Indie-Spielen wie unter anderem Stardew Valley und Shovel Knight, aber auch größeren wie The Witcher und Diablo 3. Und da hat er die Faustregel aufgeschrieben, wie ungefähr das Budget für ein Videospiel sich festlegt. Und zwar 10.000 Dollar pro Mitarbeiter pro Monat. Und dann kommt so ein Assassin's Creed Team. So, ich weiß, Origins, der Teil, der in Ägypten gespielt hat, hatte knapp 2.000 Entwickler dran. Und dann kommt man mit der Rechnung auf knapp 2 Millionen Dollar im Monat, die das Spiel gekostet hat. Das heißt, falls ihr euch für die Entwicklung von Videospielen interessiert, das Buch unbedingt lesen, das ist großartig. Aber jetzt, weil wir ja gerade gesagt haben, du es angesprochen hast, die anderen Bundesländer. Weil Werk 1 ist für Bayern verantwortlich oder zuständig. Und wie würdest du sagen, als Entwicklerstandort schneidet Bayern zu den anderen Bundesländern ab, wenn es da überhaupt irgendeine Maßnahme gibt, die überhaupt zu vergleichen?
Also es ist immer schwierig, das natürlich zu vergleichen, weil verschiedene Bundesländer bringen natürlich auch verschiedene Standortvorteile mit und verschiedene Städte innerhalb der Bundesländer dann auch nochmal.
Ich hätte noch kurz eine Frage zum Einschneiden, weil viele, vor allem jetzt durch Corona und Homeoffice, auch vieles dezentral gearbeitet wird und entwickelt wird. Also wenn jetzt ein Teil des Studios in Bayern ist, aber der andere irgendwie, sagen wir mal, Hessen oder Schleswig-Holstein ist, wie genau regelt es sich dann eigentlich? Also sobald ein Teil vom Studio in Bayern ist, könnt ihr da eingreifen oder heißt es, ihr müsst ausschließlich in Bayern sein?
Also grundsätzlich ist das für uns und für die Förderungen immer der einzige ausschlaggebende Punkt, dass sich eine Niederlassung innerhalb des Bundeslandes befindet. Und dann kann man sich die Gelder fördern lassen, die eben innerhalb dieses Bundeslandes anfallen. Es gibt allerdings nicht so viele Studios, die auch tatsächlich mehrere Niederlassungen in Deutschland haben. Und Bayern zählt auf jeden Fall zu den, würde ich mal sagen, Top-Entwickler Standorten. Ist nicht an der Spitze, muss man ganz klar sagen. Also Hamburg ist ziemlich stark, Berlin, NRW, die haben alle große Studios, die haben alle hohe Fördersummen. Vor allen Dingen NRW ist da auch ganz stark. Hamburg hat jetzt zum Beispiel vor kurzem auch ein Accelerator-Programm gestartet.
Was ist ein Acceleratorprogramm?
Das sind so Unterstützungsprogramme für junge Studios, wo man über mehrere Monate hinweg eben Unterstützung von Mentoren bekommt, Coaches erhält, an Workshops teilnehmen kann. Manchmal gibt es sogar noch Büroräume dazu, je nachdem, wie genau dieses Programm aufgestellt ist. Und da ist man eben dann ein paar Monate lang fix drin mit einem fixen Programm, mit anderen Studios und erhält einfach Unterstützung, was vor allen Dingen, glaube ich, so in der Startphase super wichtig ist.
Und dann können wir eigentlich auf das Überthema zurückgreifen, und zwar Deutschland als Entwicklerstandort. Und jetzt einfach mal simpel nur gefragt, würdest du sagen, Deutschland ist ein guter Entwicklerstandort oder ein schlechter? Oder vielleicht sogar etwas zwischendrin?
Zwischendrin, eindeutig. Es gibt viele tolle Studios hier, es entstehen auch viele spannende Projekte, aber es ist halt einfach enorm viel Luft nach oben. Also ich würde sagen, das, was die Branche leistet, darauf kann man stolz sein, auf die Projekte, die entstehen, auf die tollen Firmen, die wir hier haben. Aber es kann halt einfach immer noch besser werden. Und ich glaube, dass die Förderung da einfach ein wichtiger Schritt ist dahin und eben auch diese ganzen Unterstützungsprogramme für den Nachwuchs, der kommt. Und vielleicht auch noch so zum Punkt Nachwuchs. Es entstehen ja auch immer mehr Studiengänge im Games-Bereich. Also man kann tatsächlich ganz spezifisch Games-Programmierung, Game-Design, etc. studieren. Da gibt es die privaten Hochschulen und Schulen, die da schon seit längerem dabei sind, aber auch die staatlichen Unis.
Wenn ihr mehr dazu wissen wollt und hören wollt, hört im Feed von Still Thinking About die Folge mit Uke Bosse, wo er darüber spricht, über das Game Design Studium, das er ja, wo er ja Dozent ist. Aber dann auch noch die Frage, weil Deutschland ja jetzt vergleichsweise mit zum Beispiel den USA oder Großbritannien oder Japan schon hinterherhängt, leider, würdest du sagen, ist es mehr so, weil Games eher nicht so den hohen Stellenwert haben oder weil Deutschland nicht den Abzug gedrückt hat schnell genug, also dass sie erst zu spät auf den fahrenden Zug aufgesprungen sind.
Wahrscheinlich eine Mischung aus beiden, dass das erste so das zweite bedingt. Andere Länder haben natürlich einfach enorme Standortvorteile, weil sie einfach schon viel länger und viel stärker die Games-Branche fördern. Also Kanada zum Beispiel hat ein wirklich ein sehr attraktives Steuererleichterungsprogramm und andere Länder haben das auch. Und dann hat man da natürlich die großen Studios, als es damals darum ging, wo siedelt man sich an? Naja, da, wo es finanziell am attraktivsten ist. Und da hat Deutschland einfach noch gar keine Rolle gespielt. Und wir wissen ja alle, welche Debatten geführt worden sind vor 10, 12 Jahren in Deutschland, die wir zum Glück überwunden haben. Aber trotzdem war das natürlich auch ein Grund, weswegen es auch schwierig war, von politischer Seite da wirklich auch eine Initiative zu ergreifen. Was vielleicht interessant ist, ist, dass Bayern hat tatsächlich 2008, also mitten in der K-Wort-Debatte, also mitten in dieser furchtbaren Killerspiel-Debatte, wurde die Computerspielförderung eingeführt. Also das war ein eindeutig klares Zeichen dafür, dass dieses ganze Gerede im Prinzip Unsinn ist und dass es definitiv aus verschiedensten Gründen ein förderwürdiges Medium ist. Und man sieht es ja auch, wie in Deutschland gespielt wird. Also es spielen ja fast die Hälfte der Deutschen spielen. Ich glaube, es sind 34 Millionen. Davon sind die Hälfte Frauen. Das Alter steigt auch immer mehr. Also es ist wirklich nichts, was nur irgendwie eine Altersklasse betrifft, sondern wirklich gesamtgesellschaftlich, gesamt.
Zu dem, was du gesagt hast, die Zahlen sind tatsächlich anders, als die meisten Leute denken. 48% der SpielerInnen in Deutschland sind Frauen und die Hauptzielgruppe für Rollenspiele sind sogar Frauen, was jetzt die meisten nicht denken würden. Und ich kann auch sogar stolz behaupten, 2/3 der Hörerschaft von Still Thinking About sind Frauen und 1% non-binär.
Nice.
Nein, aber Deswegen ja, weil diese Förderung nicht im Zuge, würde ich sagen, sondern zeitgleich mit der Killerspieldebatte aufgetaucht ist. So, wie würdest du sagen, hat sich das eigentlich darauf ausgewirkt, jetzt wo du es sagst? Also war das mehr so als Gegenreaktion oder war das ungeplant oder war das so, hängen die überhaupt irgendwie zusammen?
Sie hängen dahingehend zusammen, dass es halt einfach ein klares Statement war, zu sagen, dass es ein Kulturgut ist, es ist Innovationstreiber, es ist wirtschaftlich bedeutend und deswegen werden Games gefördert. Und es ist im Prinzip wie bei jedem anderen Medium. Es gibt gute Filme, schlechte Filme, gute Spiele, schlechte Spiele. Es gibt Filme mit Gewalt, es gibt Spiele mit Gewalt, es gibt beides ohne Gewalt. Also es ist eher schade, dass es so lange gebraucht hat, bis es sich endlich einigermaßen zu einem ja, Kulturgut in dieser gesamten Kulturfamilie eingereiht hat, auch in der Diskussion. Und dazu zählen ja zum Beispiel auch solche Podcasts wie dieser hier oder dass die großen Zeitungen über Games berichten. Das zeigt einfach, es ist einfach jetzt inzwischen in der Kulturfamilie angekommen.
Und ich hätte, darauf kann ich gleich zurückgreifen, aber ich hätte noch eine Frage für die Werk 1 Projektmanagerin. Was sind eigentlich für die Zuhörer, dass du erzählen kannst, was sind so für Projekte, die bei Werk 1 dann eigentlich entstanden sind? Also welche Spiele, die die meisten Leute jetzt vielleicht sogar kaufen können oder sich freuen können in nächster Zeit, sind mit euch entstanden oder vielleicht sogar dank euch?
Also, Epic Games hatten bei uns mal ein Büro. Also, wir sind ja eher immer nur indirekt beteiligt, muss man dazu sagen. Dadurch eben, dass wir den Austausch zwischen den Entwicklern fördern, und andere Strukturangebote, anbieten. Da sieht man natürlich wenig so dieses. Ja, und diese eine Maßnahme hat zu dem Erfolg und zu diesem konkreten Spiel geführt.
Die Kaffeemaschine wurde mal ausgetauscht und gesäubert, deswegen hat das Spiel 10 Punkte mehr auf Metacritic bekommen.
Das ist halt echt schwierig, um ehrlich zu sein, zu sagen. Ja, ich glaube, das kann ich einfach nicht beantworten. Das Und es gibt natürlich viele tolle Projekte, die gefördert worden sind. Und da kann man natürlich sagen, dass die nennenswert sind. Aber ja, man hat ja alle gleich lieb. Es ist wie mit Kindern. Man ist auf gar nichts am stolzesten oder so, sondern es ist einfach insgesamt schön zu sehen, was am Standort passiert, wie sehr sich die Entwickler unterstützen. Also zum Beispiel gerade spricht gibt es eine Initiative dazu, einen gemeinsamen Steam-Sale anzubieten von bayerischen Projekten, der komplett aus der Industrie gekommen ist, wo die sich gerade selber organisieren. Und wir teilen das halt nur über unsere Kanäle, aber finden es super zu sehen, wie viel Initiative dort eigentlich liegt. Oder die ganzen Entwicklerstammtische und Meetups und Talkreihen werden halt auch alle aus der Branche organisiert Game Jams und dann ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt. Wir haben hier auch am Standort den GBM. Das ist eine große Namensverwirrung mit uns. Also wir heißen ja, unsere Marke heißt ja Games Bavaria und der GBM ist der Games Bavaria Munich. Und der Games Bavaria Munich ist die Interessensvertretung, also der Verband der Entwickler. Und wir sind ja die staatlich geförderte Initiative zur Strukturförderung. Also es ist auf jeden Fall ein Unterschied da, der aber auf den ersten Blick auf den Namen nicht ganz ersichtlich ist. Aber mit dem arbeiten wir auch zum Beispiel auch viel zusammen und mit anderen Studios. Und das ist einfach was sehr, sehr Schönes zu sehen, wie viel Initiative da ist, wie viel Unterstützung da ist und wie selbstverständlich man sich hilft, sich austauscht, networkt. Das ist einfach, finde ich, was sehr, sehr Besonderes und sehr, sehr Schönes.
Was du ja gerade auch erwähnt hast, die kurze Frage, wie ist eigentlich so das Feedback für eure Arbeit, also sowohl aus der Industrie, aber vielleicht auch irgendwie von Usern, die irgendwie sagen, hey, ich wusste gar nicht, dass so ein Spiel irgendwie aus meinem Bundesland kommt oder aus Bayern kommt. So, habt ihr da irgendwie eine Resonanz erlebt?
Überhaupt nicht. Also wir haben gar keinen Kontakt zu Consumern. Ich glaube wirklich, sehr viele wissen gar nicht, was alles in Bayern und in Deutschland entsteht. Also dass Anno zum Beispiel in Deutschland entwickelt wird oder die Siedler, das wissen vielleicht viele Menschen gar nicht so.
Wenn wir in Klischees denken, irgendwie könnte man schon drauf hingehen. Also ein Spiel, wo Micromanaging und Organisation so wichtig ist, dass es aus Deutschland kommt, hätte man sich irgendwie denken können.
Ja, ich glaube, das ist einfach vielen Leuten tatsächlich nicht bewusst. Und es gibt ja durchaus Versuche, das einfach deutlicher zu machen, was entsteht hier eigentlich alles. Und zum Beispiel der Deutsche Computerspielpreis ist ja ein Preis, der sich nicht nur rein an die Branche richtet, im Sinne davon, dass es eine reine Branchenveranstaltung, wo man halt wieder unter sich ist, sondern die halt auch einfach stark nach außen kommuniziert werden soll, wo zum Beispiel auch durch die Wahl der Moderatorin oder des Moderators auch nochmal so ein bisschen Öffentlichkeitswirksamkeit erzielt werden soll. Und dieses Jahr war das ja auch alles dann online, und wenn man sich dann so die Kommentare angeschaut hat, dann hat man schon schnell gemerkt, wer aus der Branche stammt und wer Consumer ist, weil teilweise natürlich die Trolls die ganze Zeit beachten muss, aber dann halt auch einfach wirklich Leute, die sagen, so was, was wird denn hier in Deutschland entwickelt? Man weiß das irgendwie gar nicht. Und das ist ein großer Unterschied dann tatsächlich zum Film, wo der Film hat hauptsächlich als Zielmarkt Deutschland, also der deutsche Film hat als hauptsächlichen Zielmarkt Deutschland. Und bei Spielen ist das so, dass ich glaube, knapp die Hälfte des Umsatzes wird im Ausland erwirtschaftet. Aber die interessantere Zahl ist, von diesem gesamten Umsatz, der in Deutschland mit Games generiert wird, liegt der Anteil an in Deutschland entwickelten Games bei unter 5%.
Die Frage ist, ist das jetzt ein sehr hoher Betrag für Deutschland oder ein sehr niedriger?
Mega wenig, also im Vergleich eben vor allen Dingen auch zu anderen Kulturobjekten. Der deutsche Film wird hauptsächlich in Deutschland ausgewertet, mit Musik ist es ähnlich. Und bei Spielen ist es aber nicht so. Also das heißt, es gibt, glaube ich, mit Hardware und mit Software, glaube ich, liegt der Umsatz so bei bisschen über 6 Milliarden im Jahr. Aber all das Geld, das für Games ausgegeben wird, landet letztendlich nicht bei deutschen Entwicklern, weil dieser Anteil eben bei diesen unter 5% liegt. Und eigentlich sind wir ja ja, wie ja auch alle anderen Ländern, auch eine eigenständige Kulturnation, die eigenständige kulturelle Produkte rausbringt. Aber bei Games ist es einfach nicht so, dass die stark im Land konsumiert werden. Ich glaube, zum einen, weil man nicht weiß, was hier entsteht, und zum anderen, weil sie sich auch per se eher auch an ein internationales Publikum richten. Also deutscher Film hat ja irgendwie eine klare Sprache, also nicht Sprache, deutsche Sprache, sondern ästhetische Sprache. Also man sieht
Da
sehr
kann
schnell, das ist
ich.
ein deutscher Film, man sieht super schnell, das ist ein französischer Film oder ein skandinavischer Film. Und das gibt es bei
Kann ich da für euch da draußen etwas sagen, die finden, okay, irgendwie, weil das deutsche Pendant zu Hollywood ist ja Babelsberg, wissen einige nicht, aber die Leute, die da jetzt draußen denken, okay, Deutschland hat so eine gewisse Optik, die Filme, dass sie so ein bisschen niedriger in der grafischen Qualität sind, kann ich euch sagen, gute Zeiten, schlechte Zeiten und Berlin Tag und Nacht werden mit demselben Kameramodell aufgenommen wie die Marvel-Filme. Deswegen ist es eine bewusste Entscheidung, dass die Filme so aussehen, die Serien. Nein, aber dass wir so langsam in Ende des ersten Themas kommen, gehen wir mal von der Projektmanagerin Lena mal zur Spielerin Lena etwas hin. Und zwar, da du ja so viel mit Videospielen, deren Entwicklung eben quasi beteiligt bist oder damit arbeitest, war bei dir schon mal irgendwie der Drang dabei, selber ein Videospiel zu entwickeln oder irgendwie selber in die Entwicklung mit einzusteigen, oder war das nichts für dich?
Doch, um ehrlich zu sein, schon. Deswegen habe ich auch nach meinem Medienwissenschaftsstudiengang an der TU in München Games Engineering studiert.
Könntest du erklären für uns, was Game Engineering ist?
Das ist, im Prinzip ist das Informatik für Computerspielentwicklung. Also man lernt ganz normal programmieren, man hat seine Mathefächer, aber halt alles so ausgelegt auf die Games-Entwicklung, indem man zum Beispiel den Umgang mit einer Game Engine lernt und genau. Ja, und eigentlich war das so mein Plan, dann auch in die Games-Branche einzusteigen. Und dann habe ich aber bei einer Game Jam, die ich organisiert habe, meine damalige, dann bald Kollegin kennengelernt vom FFF. Und die meinte so, ja, wir vergrößern unsere Games-Abteilung und das wäre doch was Spannendes. Und dann dachte ich mir so, ach was, ja, das ist tatsächlich was Spannendes. Und dann habe ich mich da beworben und dann bin ich zur Förderung gerutscht quasi und dann von der Förderung zu Games Bavaria. Und irgendwie so, außer halt die Werkstudententätigkeiten, war ich dann tatsächlich einfach dann raus aus dieser Kernindustrie. Also während der Uni habe ich dann schon bei Gamesfirmen gearbeitet und in der Entwicklung. Aber ja, jetzt seit, weiß nicht, 4 Jahren. Auf dieser anderen Seite, auf dieser staatlichen Seite. Na.
Und wenn du in dein Herz blickst, ist da immer noch der Wunsch, dann im Videospiel zu arbeiten oder hast du den ad acta gelegt?
Nee, den habe ich noch nicht ad acta gelegt. Nee. Nee, das. Mal gucken, was mich danach hinzieht. Vielleicht zu einer Gamesfirma, ich weiß es nicht so genau. Was halt schön ist bei der Stelle jetzt, ist, man hat halt einfach mit so vielen verschiedenen Studios was tun. Man ist so, so nah an Projekten, an Menschen, an Firmen dran. Das hat man halt einfach nicht, wenn man einfach genau bei einer Firma arbeitet. Aber zum anderen juckt dann doch manchmal meine kreative Ader in mir sehr extrem. Und
Also, wenn ihr in ein paar Jahren Lenas Namen in den Credits von einem Videospiel seht, dann wisst ihr hier, wurde ein Teil dazu beigetragen. Hier hat sie davon erzählt. Okay.
genau.
Okay, aber jetzt dann an die Videospielerin, an dich. Und zwar, was würdest du sagen, ist das beste deutsche Spiel?
Oh mein Gott, was ist das für eine Frage?
Jetzt machen wir mal den Disney-Weg und nicht die Disney-Prinzessin, sondern die böse Stiefmutter, die eindeutig ein Liebling hat, um die Analogie von vorhin aufzugreifen.
Ja, da setzte mir die Pistole auf die Brust. Also was ich gerade spiele und was aus Deutschland kommt, ist The Longing von Studio Seufz, die in Heidelberg sitzen. Und das finde ich echt richtig, richtig cool. Das ist zumindest aktuell gerade mein deutsches Lieblingsspiel.
Okay, dann, weil darüber können wir bestimmt noch sprechen, DeLonge, keine Sorge. Ich habe drei Spiele, die aus Deutschland kommen, wo ich dich einfach mal so nach deiner Meinung fragen würde. Also sowohl jetzt als jemand aus der Gaming-Branche, aber auch als Videospielerin, was du von denen hältst. Und zwar zuallererst das Spiel, das eigentlich am meisten mit dem Wort Grafikblender verwoben ist, und zwar Crysis. So, was hältst du von Crysis?
Jetzt muss ich mich total outen, dass ich noch nie in meinem Leben Crysis gespielt habe. Es tut
Ich
mir
auch nicht.
super leid. Ist auf jeden Fall, würde ich sagen, entwicklungstechnisch gesehen ein mega Ding, auch für den Standort. Die CryEngine war ja echt wirklich lange ganz, ganz oben mit dabei. Ist jetzt gerade so ein bisschen wieder aus dem Gespräch rausgerutscht, kann man vielleicht sagen. Jetzt dominieren doch sehr stark einfach Unity und Unreal, aber nicht.
Da schließt sich der Kreis zu Epic Games, die bei euch waren.
Ja, ganz genau. Und dass Epic Games in Deutschland auch eine Niederlassung haben, glaube ich, wissen auch viele überhaupt gar nicht. Man muss dazu sagen, das ist jetzt mehr so für Automotive und die Industrie und nicht unbedingt für die Games-Entwicklung, aber ist doch ein tolles Beispiel, was man eigentlich noch alles mit Game Engines machen kann, neben der reinen Spieleentwicklung.
Das zweite Spiel ist ein Indie-Spiel, das dieses Jahr erschienen ist und ich sag mal, in der Indie-Welt sogar höhere Wellen geschlagen hat, und zwar Crosscode. Sagt dir das was? Also, während du nachschaust, Crosscode ist ein Singleplayer-MMORPG im Pixel-Look. Also, innerhalb des Videospiels gibt es ein MMO und der Avatar des Charakters ist darin gefangen. Und muss da eben dann quasi weiterspielen. Also Leute, die den Anime Sword Art Online schauen, werden bestimmt die Idee dahinter mögen. Ob jetzt, ich persönlich, ich bin großer Fan vom Pixel-Look. Mir gefällt, das sieht unglaublich super aus. Aber wer darauf steht, ist halt immer die Frage auch. Weil es eben schon sehr an das Design von SNES-Spielen dran angelehnt ist. Deswegen so, manche Comfort-of-Life-Sachen gibt es da noch nicht.
Ich bin überhaupt gar kein Fan von Spielen mit anderen Menschen online. Das
Nein, nein, das ist die Sache. Es ist ein Singleplayer, aber innerhalb des Videospiels ist das. Also es gibt das fiktive MMO, aber es ist ein reines Singleplayer-Spiel.
okay. Ach, okay, ja, interessant. Nee, das weiß ich auch nicht. Das ist irgendwie komplett an mir vorbeigegangen. Wo wurde das denn entwickelt?
Soweit ich weiß, war auch ein deutsches Studio beteiligt, wenn es nicht sogar ein deutsches Studio komplett entwickelt hat.
Also, hier steht Deck 13. Die sind ja dann als Publisher tätig.
Zählt als Deutsch.
Genau, die sind, die gehören ja auch zu den großen Namen in Deutschland, sitzen in Frankfurt am Main. Sind auf jeden Fall auch einer der großen Studios, die wir hier haben.
Und für das Abschluss, der Abschlusspick für dieses erste große Thema, natürlich, was hältst du von den Gothic-Spielen von Piranha
Wirklich, ich habe keine einzige dieser Spiele gespielt. Ich weiß,
Also.
tatsächlich weiß ich gar nicht so genau, warum Gothic an mir vorbeigegangen ist. Also nicht vorbeigegangen, aber im Sinne von dass ich sie gespielt habe, kann ich gar nicht sagen. Kann sein, dass es so ein bisschen die Zeit war, dass ich halt dann Anfang der, was waren das dann, Anfang der 2000er, tatsächlich.
Kam so zur selben Zeit wie Elder Scrolls Morrowind und Oblivion raus, ungefähr. So zwischendrin.
Das war so eine Zeit, in der habe ich einfach nicht gespielt. Ich habe so davor gespielt, da hatte man dann so die Familiensonntage, die man gemeinsam beim Myst-Spielen vor dem PC verbracht hat und die ganze Familie geknobelt hat. Oder mein Vater und ich, wir haben auch immer ganz viel. Das haben wir gespielt, diese ganzen Aufbauspiele, Cäsar, Siedler, alle diese Dinge. Und das ist irgendwie dann verloren gegangen und dann habe ich erst wieder ein bisschen später angefangen, mehr zu spielen. Es kann sein, dass da scheint dann wahrscheinlich Gothic genau in dieses Loch reingefallen zu sein. Oh, aber
Und
ich
für
habe
alle.
noch ein deutsches Spiel, was ich gerade sehr intensiv spiele. Und
Natürlich.
zwar Lonely Mountain Downhill.
Das macht unglaublich viel
So
Spaß.
geil.
Das ist, denkt man nicht. Also ist einfach so das Dark Souls auf Fahrrädern, wenn man so will. Nein, also ist eigentlich ein kleines Fahrradspiel, wo ihr versuchen müsst, nicht aufs Gesicht zu fliegen. Aber es macht, aus irgendeinem Grund zieht es einem so sehr in den Flow rein. So, wie findest du es?
Polished. Es ist, finde ich, halt so ein Spiel, das ist halt einfach fertig. Hundertprozentig. Die Steuerung passt 1A, an der Grafik gibt es nichts auszusetzen. Und das Spielgefühl ist einfach durch diese Kombination von der Ästhetik und der Steuerung einfach macht richtig Bock.
Also auf jeden Fall, kurzer Abschluss noch zu den Gothic-Spielen. Wenn ihr wissen wollt, warum die so einen Kultstatus haben, die Dialoge aus diesem Spiel könnten 1:1 auf einen Bud Spencer und Terence Hill-Film gelegt werden und passen. Einfach so ist das geschrieben, dieses Spiel. Es wird immer so abwegig als Ruhrpott-Charme beschrieben, weil ja Piranha Bytes, die Entwickler, irgendwo im Ruhrpott liegen. Und schaut euch einfach mal so Zusammenschnitt der Dialoge oder von Elex an ihrem neuesten Projekt, die sind ungewollt witzig.
Okay, ich schreibe mir
Okay.
das jetzt aus medienhistorischen Gründen auf meine To-Do-Liste.
Okay, aber so eine letzte Frage noch. Vielleicht kannst du die beantworten, weil du ja näher an der Materie sitzt. Warum ist eigentlich in Deutschland das Point-and-Click-Genre immer noch so beliebt? So viel beliebter als in dem Rest der Welt?
Es gibt natürlich dann hier einen ganz starken Entwickler, der da viele Spiele auf den deutschen Markt gebracht hat. Ich glaube, da wissen alle, dass ich von Nidalic spreche. Und dann ist es halt ein Genre, das ja auch sehr stark einfach an anderen erzählerischen Medien dran ist. Vielleicht hängt das was damit zusammen, so dass in dieser ganzen Diskussion, welche, nee, vergiss das mal.
Okay, das vergessen wir. Auf jeden Fall Für euch da draußen könnte ich einfach die Frage vielleicht stellen und ein bisschen recherchieren. Ist das so dieses Henne- und das Ei-Problem so? Was war davor da, dass die Beliebtheit von Point-and-Click-Adventure in Deutschland oder Dedelic, was war davor da? Aber das war's zum Thema eigentlich Entwicklerstandort Deutschland. Und wir gehen jetzt mal vom ganz großen Gebiet, nennen wir es mal Deutschland, zum einen kleinen Haushalt rein, wo ich aktuell nicht mehr als zwei Haushalte treffen dürft, aufgrund von einem kleinen Ding namens Corona. Denn dein zweites Thema, das du dir ausgesucht hast, finde ich unglaublich interessant, und zwar Spiele für Pärchen. Und ich würde dich einfach fragen, wie viel spielst du eigentlich mit deinem Partner in? Kann man nicht wissen.
Ich glaube, wir würden wesentlich mehr spielen, wenn wir mehr Spiele hätten, wo wir Lust haben, sie zusammen zu spielen. Also wir spielen relativ viel analog. Da haben wir jetzt schon einiges gefunden, was so für uns passt. Und in der digitalen Welt bleiben wir dann doch immer wieder an den gleichen Spielen hängen.
Aber bleiben wir bei analog erstmal so, dass wir das Thema mal so machen. Und was ist erstmal so euer Go-To-Game, wenn ihr einfach so mal sagt, okay, hey, wir haben jetzt einen Abend Zeit, wir wollen was spielen, analog. So, was für ein Spiel packt ihr dann aus?
Dann packen wir den aktuellen Titel der Exit-Reihe aus, in der Hoffnung, dass es gerade einen aktuellen Titel gibt, den wir noch nicht gespielt haben.
Was sind das für Spiele? Weil es sagt mir gerade leider wirklich nichts.
Das sind Escape Room-Spiele für daheim, von Cosmos, einfach so kleine Boxen. Und man wird quasi in einen gedanklichen Escape Room geschmissen, weil man entweder in einer Burg festhängt, in einer Höhle oder sonst irgendwas und muss sich da dann zum Ausgang rätseln. Und dabei zerschneidet, zerfaltet, zerreißt, bemalt man das ganze Spielmaterial, was durchaus einen sehr großen Charme hat in dieser Zeit, wo man doch irgendwie sehr, sehr viel am Computer macht. Also zumindest ich sitze fast nur am Computer arbeitsmäßig, vor allem jetzt, wo keine Events stattfinden. Und dann hat man auf einmal Dinge in der Hand und kann sie zerreißen und zerschneiden und anmalen. Große Abwechslung und sind eben viele verschiedene Rätsel, die man da lösen muss. Und es ist halt eben auch kooperativ. Also man spielt gemeinsam gegen die Rätsel, gegen die Zeit, gegen das Spiel.
Es klingt so, als ob du schon mehrere Escape Rooms gemacht hast. Und was ist da dein Lieblingssetting eigentlich? Oder das, was dir bisher am meisten gefallen hat, einfach, so um simpel zu halten.
Um ehrlich zu sein, ist mir das Setting gar nicht so wichtig. Ich will einfach tolle Rätsel haben. Und da gibt es durchaus richtige Unterschiede. Also bei den Escape Rooms vor Ort finde ich, ist es meistens irgendwie ganz lustig. Man ist da mit einer Gruppe Freunden und probiert einfach so aus. Und das Setting ist echt egal. Also ob man da jetzt irgendwie in einem Labor gefangen ist oder in einem alten Haus, ist wurscht. Hauptsache, die Rätsel passen und machen Spaß und man fühlt sich nicht verarscht. Von den Rätseln, um das mal so profan auszudrücken.
Willst du dann lieber ein Rätsel, was sehr schwer ist und viel Arbeit verlangt, oder eins, wo du sofort den Durchblick hast, aber wo du auch, oder eins, wo du sagst, besser einfach und ich komme weiter? Also, wie ist da so deine Präferenz, was du an Rätseln haben willst?
Ich mag die schweren Rätsel.
Hast du schon mal von einem Spiel namens Baba Is You gehört?
Der Entwickler war auch mal bei uns im Werk 1, weil einer der ein sehr engagierter Entwickler aus Bayern hat eben eine Talkreihe bei uns initiiert und da in diesem Rahmen war eben auch der Baba.
Für alle, die sich fragen, was Baba Is You ist, das wollt ihr nicht wissen. Glaubt ihr, das Spiel ist die Hölle. Da ist
Die
Wett.
Videoaufzeichnung von Talk in Death an.
Talk and Death. So, aber dann, wenn du unseren Zuhörern ein Escape Room empfehlen kannst oder von einem besonderen Escape Room erzählen kannst, welches wäre es?
Also ich würde sagen, da man gerade ja eh nur daheim spielen kann und nicht vor Ort, es gibt zwar Online-Escape Rooms, aber mit denen habe ich mich noch nicht so sehr auseinandergesetzt, würde ich sagen, sollte man sich von Cosmos die Exit-Reihe kaufen und da das Pharao.
Okay, dann eine Frage, und zwar, ob es jetzt bewusst oder unbewusst ist, irgendwie hat ja jeder so einen gewissen Spielertyp, eine Rolle, die er oder sie einnimmt. Und wie würdest du eigentlich so diesen Spielertyp von dir und deinem Partner einschätzen?
Also wir spielen auf jeden Fall kooperative Spiele, aber ich bin meistens so ein bisschen bossy.
Okay, ist dir dann einfach nur wichtig, dass du die Ansagen machst oder dass du gewinnst? Und dank dir gewinnst sogar.
Nee, ich glaube, ich spiele einfach so wahnsinnig gerne und ich bin dann sehr extrovertiert.
Und wie ist dann dein Partner? Wie ist dann dein Partner drauf?
Er macht mir zumindest keine Vorwürfe in dieser Richtung.
Ich habe das auch gemerkt, so immer wenn ich spiele, weil ich habe null kompetitiven Reiz. So ob ich gewinne oder verliere, ist mir egal. Ich will halt einfach wirklich Spaß mit anderen. Und irgendwann, wenn ich merke, so, okay, Sieg ist jetzt bei weitem nicht mehr drin, versuche ich da Unterhalter zu werden und irgendwie ein bisschen Jokes zu machen und Entertainment. Das war, als ich irgend vor einer Weile mal mit meinem Bruder und seiner Verlobten Monopoly gespielt habe. Ich weiß bis heute nicht, wie man bei Monopoly gewinnt, bin ich ehrlich. Das glaube ich wäre, wenn er einfach viel Geld hat. Habe ich irgendwann so die Rolle vom Hippie eingenommen und irgendwie versucht, die anderen irgendwie zu sagen: So, ja, ihr wollt doch irgendwie uns alle vertreiben, ihr wollt nur Big Business machen, irgendwie, denkt mal an die Kleinen. So, sowas habe ich einfach, so obwohl es null irgendwie in dem Spiel geholfen hat. Wir haben uns einfach zu Tode gelacht, aber trotzdem, ich dachte mir so: Ey, am Ende, einer hasst sich, einer gewinnt irgendwie, einer macht auf zugekifften Hippie. Es war Apfelschorle natürlich.
Logisch, logisch. Deswegen spielen
Okay.
wir halt einfach auch viele Spiele, die man kooperativ spielen kann. Weil ich finde, gerade wenn man so zweit ist, was gegeneinander. Also ich muss sagen, das ist mir auch einfach abends dann so anstrengend. Und dann will ich auch nicht gemein sein beim Spielen. Und weil welches Spiel ich gar nicht mag, ist, wenn man gewinnen kann. Oder man gewinnt dann, wenn man dem anderen Schaden zufügt, weil man ihn irgendwie einbaut, von seinen Ressourcen abschneidet, in einem digitalen Spiel umbringt oder so. Das mag ich nicht. Ich mag nicht auf Kosten von anderen Leuten gewinnen. Und deswegen ist es so schön, dass es inzwischen auch so viele Spiele gibt, die kooperativ sind und für zwei Personen. Also gerade im Brettspielbereich, The Game. Von dem es jetzt, glaube ich, auch irgendwie so vier, fünf, sechs verschiedene Variationen gibt, ist ja auch zusammen gegen das Spiel oder diese Codenames-Reihe, die anscheinend auch super beliebt ist.
Codenames macht unglaublich viel Spaß. Ich habe das auch erst durch meine Freundin kennengelernt, weil ihr Freundeskreis das unglaublich gern über Discord gespielt hat. Und es ist mittlerweile wirklich ein Stigma, das ich nicht loswerde. Und zwar, Adrian hat keinen Plan von Codenames. Das ist wirklich, also für euch da draußen Codenames zu erklären, ist dann, es gibt eben so Karten, die, also Karten mit verschiedenen Wörtern drauf, mit Begriffen. Und eine Person aus dem Team muss quasi ein Wort sagen, das möglichst viele von den Karten, die ihr als Punkte haben könnt, zusammenfasst. Sei es jetzt sowas wie, keine Ahnung, Schneebesen und Mehl, dann sagt man halt, okay, zusammenfassen, Bäckerei. Sowas. Und da müssen halt, der Rest des Teams muss dann diskutieren, okay, welche Karte ist es, die wirklich zu uns gehört. Und das war bisher, ich sag mal, 99% der Fälle so, wenn ich eine Karte getippt habe, war es die falsche. Meine Freundin hält mir bis heute noch vor, weil sie das Wort ersticken gewählt hat. Und sie das Wort Boot haben wollte, im Sinne von, ja, du kannst ertrinken, was das logischere Wort wäre, habe ich das Wort Wassermelone genommen, weil ich mir dachte, ja, wenn du eine Wassermelone im Hals hast, kannst du ersticken. So, wo ich mir denke, es ist nicht nur meine Schuld gewesen.
Oh, sehr schön.
Aber kannst du uns von einem Moment erzählen, wo es vielleicht sogar mal eskaliert ist zwischen einem Freund und dir, wo ihr dann sagt, okay, besser hier mal das Spiel abbrechen, bevor es irgendwie noch zu schlimm wird, oder wo ihr dann wirklich die Spielregeln geholt habt und gemeint habt, so, du liegst so irgendwie, ab hier wird nur noch geflucht.
Also bei Codenames Duett gab es schon die ein oder andere Anspannung, weil ähnliche Situationen, wie du sie gerade geschildert hast. Es ist doch vollkommen eindeutig, dass es die und die Sachen heißen sollen. Hör auf, mir das vorwurfsvoll machen.
Aber vom Analogen natürlich zurück zu unserem ganz großen Überthema sogar, Videospiele. Und zwar, was sind solche Videospiele, die, ich frage mal einfach anders, was sind überhaupt Videospiele, die du durch deinen Partner kennengelernt hast? Einfach mal so einen kleinen Umweg erstmal gehen.
Ich würde sagen, alles von Nintendo, weil ich bin komplett Nintendo-frei aufgewachsen, was, glaube ich, als 90er-Jahre-Kind fast sehr schwierig ist, da zu vergleichen. Wir hatten halt einen PC und die PS2 damals.
Hust, Emulator, Hust.
Damals doch nicht. Und irgendwie ist man dann bei mir nie so dieses Interesse da gewesen. Und so eine Switch, hätte ich mir es auch alleine nicht gekauft. Und dann haben wir aber gemeinschaftlich beschlossen, wir holen uns jetzt eine. Meine erste Nintendo-Konsole.
Glückwunsch! Und was sind denn jetzt so Spiele, wo du sagst, zum Glück hast du die gesehen oder von denen hättest du lieber nicht spielen sollen? So die du auf der Switch dann eben nachholen konntest.
Also wir spielen jetzt gerade Breath of the Wild, aber da sind wir noch ganz am Anfang. Ring Fit, das finde ich das super lustig. Vor allen Dingen jetzt gerade, wo man nicht so viel gehen kann, um Sport zu machen, ist das eigentlich irgendwie ganz gechillt für daheim.
Zu Breath of the Wild kann ich etwas sagen. Und zwar, meine Freundin, als ich sie kennengelernt habe, konnte sie nichts mit Videospielen anfangen. Und ich glaube, ich habe sie dahingehend verdorben. Und das kann ich jetzt zum Glück sagen, weil diese Aufnahme findet vor Weihnachten statt, aber kommt nach Weihnachten erst raus. Und zwar, ich habe sie mittlerweile so sehr verdorben in Sachen Videospiel, dass sie unbedingt eine eigene Switch haben will und ich mich mit ihrer Mutter zusammengetan habe, dass wir ihr eine zu Weihnachten holen. So sehr. Sie hat sich dann mal so gesagt, hier, du kannst ein Spiel von mir aussuchen, was du noch so spielen willst. Und hat sich aus irgendeinem Grund Breath of the Wild geschnappt und so ein paar Stunden gespielt. Obwohl ich mir dachte, es ist ein tolles Spiel, ja, aber für eins der ersten Videospiele, das man seit gefühlt 20 Jahren spielt, da wirst du nach Ewigkeiten nicht fertig. Und ich dachte mir so, wenn ich dich das jetzt zu Ende spielen lasse, da sitzt du noch mindestens ein Jahr dran. So, deswegen, ich musste sagen, so, okay, schieben wir es lieber auf und hier spielen wir ein kleines Indie-Spiel.
Ich zeige immer Freunden von mir, die quasi keine Spielerfahrung haben, denen zeige ich immer Journey. Weil das kriegt man an einem Abend durch. Da brauchst du auch irgendwie keine großen Skills in Bezug auf die Steuerung. Du kannst nicht sterben. Es gibt quasi ja kein Fail State. Es ist, finde ich, ein sehr, sehr positives Spiel, was auch zugänglich ist, einfach für alle Nichtspieler. Und das kommt auch immer ziemlich gut an.
Ja, das ist ein tolles Thema, was du ansprichst, weil ich habe auch eine Liste an Spielen, die ich eben Personen spielen oder zeigen lasse, die halt bisher nichts mit Videospielen zu tun hatte. Und was steht so auf deiner Liste, weil ich kann dann meine sagen, welche Spiele du dann außer Journey Personen zeigst, die halt noch keine Berührungspunkte mit Videospielen hatten?
Also tatsächlich zum selber Spielen ist es nur Journey.
Und bei
Sag
mir
doch mal du was von deiner Liste. Das interessiert mich.
Also,
Und ich werde mir davon, glaube ich, auch ein paar Titel notieren, um sie auf meine Liste zu, um mir auch eine Liste anzulegen.
zum einen Life is Strange, weil ich mir denke, es ist spielerisch unglaublich simpel, aber es zeigt halt so dieses voreingenommene Bild, ja, Videospiel ist nur Knöpfchen drücken. Nein, da ist dann doch mehr mit Emotionen wird gespielt. Dann das Spiel Tetris Effect. Weil so mit Tetris kann eigentlich jede Person was anfangen. So simpel, selbst meine Mutter, die halt noch nie ein Videospiel wirklich in der Hand hatte, ihr habe ich Tetris Effect mal spielen lassen und sie war gehookt. Vor allem Tetris Effect, ein wunderschönes Spiel, wo jeder sofort in den Flow kommt. Dann jetzt wird es ein bisschen extravaganter und zwar die zwei Spiele und zwar Sayonara Wild Hearts. Es geht schon mehr in Richtung Experience, es dauert 45 Minuten. Und es wird immer beschrieben als visualisiertes Pop-Album. Also es ist wirklich eigentlich nur so, du bewegst dich nach links und rechts und ab und zu einen Knopf drücken, ja. Aber es ist halt einfach so überstilisiert mit so einem geilen Soundtrack. Das ist halt einfach so, okay, im Grunde ist ein sehr langes Musikvideo. Und dann noch die zwei Spiele. Shadow of the Colossus. Weil es hat von der Art Direction einfach schon, wo ich glaube, jeder, der es mal spielt, einfach beeindruckt ist. So wie du zum ersten Mal einen Koloss erklimmst, in diese ewigen Weiten reitest. Vor allem auf der PS4, wo es stabil läuft mit einer Framerate. Und das letzte Spiel, was ich bisher am meisten Erfolg hatte, wenn ich es Menschen gezeigt habe. Das Spiel Gris, es ist ein zweidimensionaler Plattformer, wenn man so will, aber mit einer wunderschönen Musik. Und es ist im Grunde wie ein seidenes Tuch, das sich über die Seele legt, wenn ihr es spielt. Und da ist einfach so, ja, okay, du musst nicht viel mit Videospielen zu tun haben, um es genießen zu können. So, das sind so die Spiele, die ich eben Menschen zeige, wenn sie nichts mit Videospielen zu tun haben. Wenn sie mir auf den Sack gehen, dann sage ich einfach, hier hast du Dark Souls 3.
Ich habe noch auf meiner Liste einen Titel für VR, und zwar Superhot.
Superhot macht unglaublich viel Spaß, finde ich. So,
Wahnsinnig.
ob VR oder nicht.
Aber ich
Da
finde.
kann ich dich ja, da kann ich dich ja fragen, wie stehst du überhaupt zu Virtual Reality?
Ich würde sagen, ich bin grundsätzlich nicht so skeptisch dem gegenüber wie viele Entwickler, die das natürlich einfach aus einer anderen Sicht beurteilen. Hat das überhaupt irgendeine Chance, am Markt erfolgreich zu sein? Ich mag es eigentlich ganz gerne so als Ausdrucksmedium, auch abseits des Spiels, auch für einfach Installationen, für Experiences. Einfach im künstlerischen Bereich finde ich, ist es das interessant, dass auch einfach nochmal etwas aufkommt, was eine neue Sprache erfordert, eine neue Ausdrucksform. Und jetzt kommt das große Aber. Ich kann nur so Sachen spielen, wo man sich auf einer Stelle bewegt, weil sonst wird mir schlecht. Ich habe so Motion Sickness-Probleme, weswegen auch ungefähr jedes First-Person-Spiel in VR bei mir rausfällt. Egal, wie ich die Einstellungen beim Spiel treffe, egal, wie weit ich vom Bildschirm dann wegsitze, ich muss mich einfach hinlegen für eine Stunde und Fenster aufmachen und sagen nur, ist schlecht, ich muss sterben. Das ist im VR ist das natürlich ähnlich. Dann aber bei Superhot, die nutzen ja zum Beispiel auch überhaupt gar keinen Teleport oder Beat Saber oder so. Und ich finde, gerade das sind die Spiele, die auch super interessant sind, dass sie mit dem Raum, den man tatsächlich in der realen Welt zur Verfügung hat, arbeiten, ohne eine riesen Spielwelt bauen zu müssen, durch die du dich durch Teleport bewegst. Ich finde, Teleport ist immer so ein bisschen, fühlt sich für mich an wie Cheaten.
Es fühlt sich auch nicht so eingängig, nicht so organisch an, sich zu teleportieren, finde ich.
Genau. Und etwas wie Superhot, das einfach die Level so wahnsinnig interessant baut, und die Spielmechanik auch so aufgelegt ist, dass du überhaupt gar nicht so weit rumkommst in dem Raum um dich herum. Das finde ich jetzt halt spannend, dass es das nutzt, die Einschränkungen des Mediums aus, um ein bereicherndes Erlebnis liefern zu können.
Ja, da kann ich kurz was sagen, weil du ja gesagt hast, Motion Sickness. Ich habe auf die sehr harte Tour erfahren, dass ich keine Motion Sickness habe. Und zwar für einen Videobeitrag bin ich mal mit einem Team in eine Virtual Reality Arcade gegangen. Und da war es okay, Aufnahmeleitung saß hinter der Kamera, Kamerafrau an der Kamera und ich musste dann quasi in Virtual Reality in so einen Racing Rig rein, also so ein Autogestell. Und es war vielleicht nicht die schlauste Idee, den in das Modell zu schicken, der keinen Führerschein hat und der, wenn er mal Open-World-Spiel mit einer Fahrmechanik spielt, mehr Zeit in der Luft verbringt als am Boden. Und das hat sich auch da bewiesen. Also, ich bin vielleicht 20 Sekunden geradeaus gefahren und danach hat sich alles gedreht und ich habe mich überschlagen. Ich fand es witzig, wie die Person, die das eingestellt hat, meinte: Ja, das Ding sollte eigentlich nicht abheben. Und da habe ich erfahren: Okay, ich habe mich gerade irgendwie 2 Minuten komplett im Kreis gedreht und ich musste mich zum Glück nicht übergeben. Da dachte ich, okay, jetzt kann ich alles Mögliche übermachen.
Wow. Also ich habe auch mal so ein ziemlich cooles Fahrsimulationsgerät ausprobiert von Hologate, die in München sitzen. Die machen so Location-Based VR, dass man zusammen VR vor Ort spielen kann. Und die haben eben auch so ein Fahrgerät. Und ich habe ein Rennen gespielt gegen jemand anderen. Und ich habe hauptsächlich, bin ich immer um diese Booster auf dem Boden herum gefahren, damit ich nicht so schnell beschleunige, weil das habe ich ja nicht geschafft, weswegen der andere, glaube ich, irgendwie so 2 Minuten vor mir im Ziel war und ich tucker da so
Komplett
hinterher,
legitim.
oh, bloß keinen Booster erwischen.
Okay, aber dann zum Thema Virtual Reality so eine Abschlussfrage. Wenn du dir ein Spiel, unabhängig von ob es funktionieren würde oder Motion Sickness, in Virtual Reality einen Port wünschen dürftest, welches wäre es?
Overcooked.
Wie würdest, okay, jetzt konzeptionieren wir mal ein bisschen. Wie würdest du es machen? So aus der First Person willst du es haben oder dass man es von oben steuert oder vielleicht sogar sagen, fuck it, du bist der Herd.
Ich möchte schon gerne irgendwie so der panische Schneemann sein oder der Raccoon oder so, der dann durch diese Welt rennen muss. Wahrscheinlich mit dem Rennen muss man es ziemlich einschränken, aber gerade so Sachen wie so die Wurfmechanik oder Förderbändern, von denen man sich schnell Zutaten greifen muss, glaube ich, könnte ziemlich lustig sein in VR. Es gibt ja auch zumindest ein paar Level, wo man nicht so extrem rumrennen muss. Also bei allem irgendwie, wo man irgendwie auf dem Floß ist und es fahren einfach nur Dinge an einem vorbei und man muss sie sich nehmen und dann zuschmeißen. Ich glaube, das funktioniert total gut in VR und macht richtig viel Spaß, weil diese Körperlichkeit ist, glaube ich, das, was Freude bereitet, weswegen wir Beat Saber geil finden und Superhot und die ganzen Spiele, die in so eine ähnliche Kerbe schlagen, weil da einfach so eine ganz andere Form von Körperlichkeit reinkommt, die wir beim Spielen nicht haben. Also beim normalen Spielen am normalen Bildschirm.
Glaubst du, der Hass und Streit wäre dann in Virtual Reality intensiver nach einer Partie Overcooked?
Vielleicht ja, aber wir sind da eh total friedlich, um ehrlich zu sein. Ich wurde davor gewarnt, so, dieses Spiel stellt deine Beziehung auf die Probe. Und wir sind immer so, ah, cool, mach mal noch mal.
Da können wir auch zum letzten Punkt für das Thema Pärchenspiel übergehen. Und zwar, du spielst ja mit deinem Partner Overcooked. Und wie würdet ihr da so eher Spielerverhalten eigentlich zusammenfassen? Also seid ihr wirklich da so eine geölte Maschine oder wie genau läuft es ab? Weil ich habe das mal auf einer Studentenparty gespielt, Overcooked. Da hat einfach wer seine Switch mitgenommen und zum Glück mal nicht Mario Kart spielen wollen. Und ich sag mal so, hätten wir nicht genügend Apfelschorle-Intus gehabt, wäre das bestimmt in sehr lauthalsigem Gefluch geendet. Danach waren wir aber ziemlich alle gechillt.
Wir spielen die Level ziemlich oft. Also wenn wir merken, wir schaffen das Level nicht auf 3 Sterne, aber wir haben die Grundmechanik verstanden, dann brechen wir es ab und starten es neu. Und wir machen dazwischen immer so kleine Strategieberatungen. So, okay, vielleicht sollten wir das so angehen, dass du dich nur um diese Zutaten kümmerst und ich mache diese anderen Zutaten und mache den Abwasch. Und dann probieren wir das Level aus mit dieser neuen Herangehensweise. Weil unser Ziel ist halt schon, alles zumindest auf Gold zu spielen, also den vierten, den Platinstern unbedingt sein. Aber ja, da sind wir dann doch sehr kompetitiv gemeinsam gegen das Spiel.
Kooperativ, nennen wir es. Kooperativ. Nein. So, wir können ja auch mal so ein bisschen das Rad umdrehen. Und zwar, wenn ihr mal was allein spielt, ein Singleplayer-Spiel, sagen wir jetzt mal, dein Partner spielt etwas, bist du da mehr so, okay, das ist seine Zeit oder willst du dann doch irgendwie noch so mit ihm ein bisschen spielen, ihm zuschauen oder bist du dann null interessiert, weil es ja eigentlich ein Let's Play ist?
Kommt so drauf an. Also grundsätzlich habe ich kein Problem damit, irgendwie Backseat-Gamer zu sein und ab und zu mal ein paar dumme Kommentare oder pseudo-hilfreiche Tipps abzugeben. Aber er hat halt auch so ein paar Spiele, die mich halt einfach nicht interessieren und wo ich dann auch einfach nicht zuschauen möchte oder wo sie es halt auch einfach nicht eignet, dazu zu schauen, weil man irgendwie viel Text lesen muss, etc. Und dann habe ich halt auf der anderen Seite halt auch die Spiele, die ich halt einfach gerne alleine spiele und die für ihn jetzt nicht so spannend sind. Also da zum Beispiel noch, wo ich leider immer noch nicht fertig bin, Coffee Talk, was ich echt richtig interessant finde, wenn man einfach nur Leuten zuhört, wie sie über ihre Probleme reden und ab und zu mal machst du ihnen das passende Heißgetränk.
Kann ich dir empfehlen, kurz, wenn du Coffee Talk magst, das ist ja mehr so die Fantasy-Version, die Sci-Fi-Version. Das Spiel heißt Valhalla, a Cyberpunk Bartending Adventure. Ist eigentlich dasselbe Prinzip, aber halt statt Fabelwesen sind da doch so mehr Sci-Fi-Wesen und das ist so ein bisschen mehr, wie eigentlich im Grunde, als ob du eine Bar bei Cyberpunk 2077 führst. Und großartig geschriebene Dialoge. Aber was ich gemerkt habe, sowohl durch meine Beziehung als auch durch Freunde, die in Beziehung sind, man kann den Partner als Arbeiter ausnutzen, sagen wir mal. Also, dass man sagt, ich habe keine Lust, diesen Part zu übernehmen, mach du mal das für mich. Hast du sowas schon mal gemacht?
Ich glaube, das komplette Shadow of the Colossus. Ich glaube, ich habe kein einziges, einzigen von diesen Kolossen umgebracht. Ist schon klar, dass das Spielprinzip ist, dass man das nach und nach hinterfragen soll, warum man die tötet. Aber das habe ich auch als Zuschauer dann gemacht. Und ich habe so diesen Wir reiten durch die Welten-Teil dann übernommen. Aber teilweise haben mich diese Kolosse so genervt.
Das kann ich verstehen.
Also, sind die zum Teil so sackschwer? Boah, also, das war weiter nichts für mich.
Ich kann das verstehen, so wenn die Diskussion um Shadow of the Colossus kommt, sagen alle, oh, das ist so moralisch fragwürdig, du fühlst dich dann schlecht, dass du die Kolosse erlegt hast. Und ich, der kurz bevor Shadow of the Colossus gespielt hat, Monster Hunter World gespielt hat, wenn ich so einen Koloss erlegt habe, habe ich mich immer gefreut. So, ich dachte, ich glaube, ich war noch so in der Mentalität drin, okay, jetzt kann ich den looten oder so. So, wo ist jetzt mein besseres Schwert? Ich war auch auf der anderen Seite mal, und zwar meine Freundin hat jetzt, ich sag, seit knapp 2 Monaten meine Switch in Beschlag genommen und spielt Story of Seasons, Friends of Mineral Town, also Harvest Moon. Es ist komisch wegen den Namenrechten, Story of Seasons ist eigentlich Harvest Moon. Und sie ist so fasziniert von dem Spiel. Und da gibt es eine Mine, die irgendwie 250 Etagen runter geht, aber unglaublich schwer ist, die hieß so mit der eigenen Energie zu machen. Da gibt es so einen Trick. Du gehst eine Etage rein, schaust, wo das Loch ist, um runterzufallen, lädst neu und sowas, bla bla bla. Also, wie heißt es? Safe Scumming, dass man einfach immer wieder neu lädt. Und ich habe mir gedacht, okay, ich will nicht, dass ihr jetzt deswegen der Spaß verloren geht. Deswegen habe ich in der Nacht- und Nebelaktion mir einfach die Switch geschnappt und ihr einfach so weit nach unten diese Mine freigeschaltet, wie es geht, damit sie einfach dort mit so einem Aufzug hin kann und einfach diesen nervigen Teil nicht übernehmen muss.
Das ist ganz schön toll von dir.
Dankeschön. Sie hat sich da auch unglaublich gefreut, weil sie so bis Ebene 6 runtergekommen ist und meinte, so, oh, ich komme da nicht runter, aber da sind die ganzen guten Materialien. Und dann, als sie aufgewacht ist und dann gesehen hat, wie, da ist Ebene 50 irgendwie. Und ich dachte so, ja, hast du wohl gestern Abend gespielt.
Oh, was für eine Überraschung. Cool.
Aber von Spielen, die unsere Partner spielen, können wir jetzt zur einem Spiel gehen, das ihr Spieler da draußen hoffentlich spielen sollt, denn wir nähern uns langsam dem Ende zu. Und bei Still Thinking About haben wir eine Tradition, dass der Gast mir und den Zuhörern eine Hausaufgabe aufgeben kann, wozu es natürlich dann auch einen Beitrag geben wird. Und Lena, du hast dir auch ein Spiel ausgesucht, was du uns aufgeben willst, und könntest du uns bitte erzählen, welches Spiel das ist und vor allem, warum wir in dieser Folge schon darüber geredet haben?
Ja, es wurde vorhin schon mal kurz genannt, und zwar The Longing von Studio Seufz. Das ist ein Spiel, das in Echtzeit abläuft. Und zwar dauert es 400 Tage lang, und zwar einfach 400 Tage im echten Leben. Und die Zeit läuft weiter, auch wenn man nicht spielt. Und man spielt ein kleines Wesen in einer unterirdischen Höhlenwelt, das den Auftrag von seinem Herrscher bekommen hat, 400 Tage lang zu warten. Und in 400 Tagen wacht er wieder auf, oder soll man ihn halt wieder wecken. Und in der Zeit wartet man. Und man kann sich hinsetzen und warten und 400 Tage später das Spiel wieder öffnen. Man kann aber auch diese Welt erkunden, und diese Hindernisse, die es in der Welt gibt, die haben sehr oft was nämlich mit der Zeit zu tun. Zum Beispiel ist da ein Abgrund und du kommst nicht drüber, aber du hast einen kleinen Tropfen an der Decke, der tropft nach unten. Und wenn du dann halt die entsprechende Anzahl an Wochen wartest, hat sich da ein kleiner See gebildet und kannst durchschwimmen und bist auf der anderen Seite. Oder das Gleiche zum Beispiel mit, du willst wo runter springen, aber da sind Steine, aber nach einem Monat ist dort Moos gewachsen, und dann kannst du nach dieser Zeit entsprechend diesen neuen Teil des Höhlensystems erkundigen. Oder du willst irgendwie was abbauen, und das dauert eine Zeit, bis du da mit deiner kleinen Axt dastehst. Oder du willst eine Tür öffnen, die richtig schwer ist. Dann stehst du da halt einfach mal eine halbe Stunde und öffnest diese Tür. Also du musst nicht aktiv während dieser Zeit was machen, du gibst dann immer Befehle. Aber dein kleiner Charakter braucht halt einfach so lange. Und ich liebe einfach dieses Prinzip, so mit Zeit umzugehen. Ich finde, das ist was total interessant ist. Und die Umsetzung ist auch einfach richtig toll. Diese Welt sieht wunderschön aus. Das ist alles sehr, sehr stimmig. Und meine 400 Tage sind tatsächlich noch nicht ganz abgelaufen, aber ich bin sehr gespannt, was passieren wird und ob ich dann diesen Herrscher tatsächlich wecken muss oder was passiert, wenn ich davor doch noch schnell an die Oberfläche gehe, wo ich eigentlich nicht hin darf, aber ich habe theoretisch die Möglichkeit, dahin zu gehen. Es ist, stellt mal ganz, ganz andere Fragen und Herausforderungen an den Spieler.
Ja, da würde mich interessieren, ist es bisher eigentlich schon einer Person gelungen, die Spiel zu Ende zu spielen, oder kann ich erst, wenn ich es jetzt anfange, in 13 Monaten beenden?
Ja, du kannst es dann tatsächlich erst in 13 Monaten beenden und da kannst du es dann auch einfach nicht mehr neu starten. Ich weiß gar nicht so genau, wann das rausgekommen ist. Noch, es liegt noch nicht so lange zurück. Irgendwann. Okay,
Also ich
es
fange dann schon mal.
ist dann 5. März 2020. Ich habe das ein bisschen früher gespielt aus Gründen. Das heißt, bei mir sollte es dann demnächst mal ablaufen. Aber ich glaube, dann weiß eigentlich noch kein Spieler offiziell, wie das Ende dann ist. Das ist voll aufregend.
Das bestimmt steht dann einfach nur so, er ist aufgewacht und meinte so, hast du einen Kaffee für mich? Es könnte bestimmt so ein Meta-Gag einfach werden, wo es in einer Textbox irgendwie so geschrieben würde. So, lass mich noch 10 Minuten schlafen. Aber ich fang dann jetzt schon mal an und ich glaube, ich mache dann mal einen Nachtrag erstmal ein paar Wochen, dass ich dann so weiß, okay, dass so ein bisschen was von dem Spielprinzip verstanden habe, weil sonst wäre es echt unfair dem Spiel gegenüber, wenn ich nur so 10 Minuten spiele und sage, ja, muss man warten, kann ich jetzt noch nichts dazu machen. Das wäre schon blöd, weil ich habe ein paar Bilder gesehen und ich finde das Visual Design und den Arzt sei wirklich interessant von dem Spiel.
Ja, super Atmosphäre. Also wirklich sehr
Deswegen
beeindruckend. Bin gespannt auf den Untertitel.
an euch und mich die Hausaufgabe The Longing. Aber bevor wir jetzt zum Ende gleich kommen, Lena, ich überlasse dir die letzten Worte dieser Folge. Was hast du an die Zuhörer von Still Thinking About zu sagen?
Schaut euch mehr Games Made in Germany an, wenn ihr das nicht ohnehin schon tut, weil ihr Entwickler seid. Von Computerspielen in Deutschland. Es gibt echt coole Sachen, spannende Sachen, aber manchmal muss man gezielt danach schauen, weil es schwierig ist, das zu finden. Aber ich hoffe,
Deswegen, ich hoffe, dass irgendwann in ein paar Jahren das nächste Spiel aus Bayern kommt oder Deutschland kommt und irgendwie eine Widmung von uns beiden in den Credits steht. Nach der Folge Still Thinking About mit Lena habe ich mich motiviert, ein Team hier in Deutschland zu finden, endlich das eigene Spiel und die Crunch-Time auf mich zu nehmen.
Oh, Crunch-Time. Zum Glück ist die Zeit vorbei.
Ups. Deswegen, ich kann es sagen, vielen, vielen Dank, Lena, für diese wundervolle Folge. Ich hoffe, irgendwann darf ich dich wieder in diesem Podcast begrüßen dürfen.
Ja, vielen lieben Dank dir. Es hat super viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten.
Mir auch. Und an euch da draußen, ihr hattet viel Spaß dabei. Und ich kann nichts anderes sagen, außer goodbye and good night.